Liebe Geschwister, hier ist euer Michael. Heute kann ich mich tatsächlich nur online an euch wenden. Ich predige hier gerade im Gottesdienstsaal vor leeren Stühlen. Wir erleben gerade eine wirklich ungewöhnliche und auch herausfordernde Zeit. Eine Situation, mit der vor wenigen Wochen noch niemand von uns gerechnet hat. Ein Virus hat uns fest im Griff. In den Supermärkten stehen wir vor leeren Regalen. Manche Dinge sind einfach nicht mehr zu bekommen. Ich habe zum Beispiel gestern kein Toilettenpapier bekommen, mal wieder. Soziale Kontakte werden heruntergefahren. Wir alle haben trockene Hände vom vielen Waschen und Desinfizieren. Es gibt kaum noch eine Unterhaltung, in der das Wort Corona nicht vorkommt. Schulen, Kitas und auch Gemeinden bleiben geschlossen. Die Politik legt ein nie dagewesenes Hilfsprogramm für die Wirtschaft auf. Als Gläubige merken wir, dass ein Räuspern des allmächtigen Gottes ausreicht, um die ganze moderne Welt in ihrer Selbstsicherheit zu erschüttern. Wir haben nichts im Griff und sind völlig abhängig von unserem Gott und seinem Retter, Jesus Christus. In Offenbarung 5, Vers 13 lesen wir: Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was ich ihn und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen: Dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. In diesem Bibelvers, da steckt eine doppelte Aussage drin. Die Gemeinde soll einerseits erkennen, dass alle Ereignisse in der Welt und in der Weltgeschichte vom Thronsaal Gottes aus angestoßen, überwacht, aber auch begrenzt werden. Und andererseits nutzt Gott all diese Ereignisse, um Menschen dazu zu gewinnen, dass sie sich vor ihm beugen und ihn Herr sein lassen, so wie der Himmel sich schon längst vor ihm beugt und ihn anerkennt und ihn anbetet, wie wir es gerade gelesen haben. Und deswegen können wir ruhig sein. Gott hat auch dieses Virus ganz souverän in seiner Hand. Er hat seinen Auswirkungen von vornherein eine Grenze gesetzt. Und zweitens dürfen wir auch wissen, dass Gott gerade jetzt, gerade heute, um uns Menschen wirbt, und zwar indem er unsere Routine unterbricht. Und dazu passend hat der Heilige Geist mich heute Nacht, also das war die Nacht von Freitag auf Samstag, zur Versuchungsgeschichte von Jesus in Matthäus 4, 1 bis 11 geführt. Und hier ist Gottes kostbares Wort. Danach, heißt es, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Gott wollte das. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort: Es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Daraufhin ging der Teufel mit ihm in die heilige Stadt, das ist Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hinunter. Denn es heißt in der Schrift, er wird dir seine Engel schicken. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus entgegnete: In der Schrift heißt es aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern, nicht versuchen. Schließlich ging der Teufel mit ihm auf einen sehr hohen Berg, zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Herrlichkeit und sagte: Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Darauf sagte Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift: Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und Engel kamen zu ihm und dienten ihm. 4 Gedanken möchte ich mit dir teilen. Gedanke Nummer 1 lautet: Gott will die Wüste benutzen, um uns stärker zu machen. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Die Wüste hier im Leben von Jesus, die war kein Versehen. Jesus landete nicht 40 Tage in der Wüste, weil der Vater im Himmel kurz mal nicht aufgepasst hatte. Nein, der Heilige Geist führte ihn dorthin, weil es seine Berufung war, anders als Israel im Alten Testament, Gott in der Wüste treu zu sein, ihm zu vertrauen. Und Jesus sollte auch als Mensch tatsächlich lernen, seinem Vater in Wüstenzeiten zu vertrauen. Und Jesus, der wurde durch die Zeit in der Wüste nicht schwächer, sondern stärker. Die Wüste ist also ein Werkzeug Gottes. Ihre Zerstörungskraft wird zur Schöpfungskraft, wenn wir in der Wüste an Gott festhalten. Und der Heilige Geist, der ist auch in der Wüste da, um uns stark zu machen und uns den Sieg zu schenken. Im Lukas-Evangelium heißt es: Jesus wurde vom Geist in der Wüste umhergeführt. Das heißt, der Heilige Geist war da, der war mit Jesus. Es waren nicht einfach nur Jesus und der Satan alleine. Nein, der Heilige Geist war mit Jesus. Und nach der Versuchung lesen wir im Lukas-Evangelium: Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa, also in seine Heimat, zurück. Der Vater im Himmel benutzte also tatsächlich die Wüste, um ihn stärker zu machen. Er kam geisterfüllt aus der Wüste zurück. Der Vater im Himmel benutzte nicht nur die Taufe von Jesus, nicht nur die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nein, auch die Wüste war wichtig. Das alles hat zusammen Jesus auf seinen Dienst vorbereitet. Und ich glaube, dass Jesus auch jetzt die Zeit, die wir erleben, benutzen möchte, um seine Gemeinde und auch jeden einzelnen Christen stärker zu machen. Er peitscht das Meer nicht auf, damit wir in den Wellen ersaufen, sondern damit die Wellen uns auf ihn selbst zurückwerfen, in seine Arme zurückwerfen. Damit wir ihm ganz neu vertrauen und nur viel entschlossener ihm nachfolgen. Entschlossener als jemals zuvor. Ein zweiter Gedanke. Gott benutzt die Wüste, um uns zu zeigen, was wirklich wichtig ist. In den Wüstenzeiten werden die Basics ganz besonders wichtig. Das war bei Jesus auch so. Nach 40 Tagen Fasten und Beten, da hatte der Hunger. Und genau auf dieser Ebene versucht ihn der Satan: Hey, wie wär's? Du brauchst was zu futtern. Und ich glaube, diese Fragen beschäftigen uns gerade auch. Haben wir genug zu essen? Ist mein Körper stark genug, um dem Virus zu widerstehen? Wo kriege ich Toilettenpapier her? Und genau diese Grundbedürfnisse spricht Satan auch an, indem er zu Jesus sagt: Hey, wenn du Gottes Sohn bist. Der Satan will immer unsere Identität als Kinder Gottes in Frage stellen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine Brot werden. Aber Jesus widerspricht ihm, indem er auch Gottes Wort zitiert, das Alte Testament, und sagt: Nein, auch in schwierigen Zeiten sind Essen und Gesundheit und ein funktionierendes Wirtschaftssystem nicht das Wichtigste. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Liebe Geschwister, der größte Virus, der momentan im Umlauf ist, heißt nicht Corona, sondern Angst, Furcht, Panik. Und Corona hat nur sichtbar gemacht, dass die Welt mit dieser viel schlimmeren Seuche ganz, ganz tief infiziert ist. Und diese Grundangst im Menschen, die kann überhaupt nur überwunden werden, wenn Menschen zu Kinder Gottes werden und so ihre Urangst vor dem Tod verlieren. Denn wenn Menschen im Moment Angst haben, auch wir, dann ist es im Grunde noch so diese Angst davor, dass wir sterben und dass unsere Existenz aufhört und dass wir einfach aufhören zu existieren. Aber die Bibel sagt uns etwas anderes. Gelobt sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. So heißt es im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3. Angst, Furcht, Panik verlieren ihre Macht über uns in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden, wo wir Kinder Gottes werden, wo wir durch unsere Beziehung mit Jesus Christus ein Teil der Familie Gottes werden. Und diese Hoffnung hat ihre Grundlage in der Auferstehung Jesu von den Toten. Denn wenn wir Kinder Gottes werden, dann gibt Gott seinen Geist in uns, denselben Geist, der auch in Jesus war. Und dieser Geist wird auch bei uns, wenn wir einmal sterben, den Tod besiegen. Wir werden auferstehen, mit Jesus leben. Und deswegen haben wir sicherlich immer noch Angst davor zu sterben. Und wir lieben das Leben. Das ist ja auch etwas, was Gott uns geschenkt hat. Aber wir müssen nicht mehr diese Grundangst haben vor dem Tod, denn wir wissen, der Tod wird für uns nur der Start in ein neues Leben sein, an der Seite von Jesus Christus, erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Und das ist so eine geniale Hoffnung. Wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, auch in dieser Zeit. Also lasst uns diese Phase unserer Welt nutzen und der Zeit nutzen, um uns ganz neu auf Gottes Wort zu konzentrieren. Jesus sagt, der Mensch lebt von jedem Wort in Wirklichkeit, was aus Gottes Mund ausgeht. Denn jedes Wort, was von Gott kommt, das zerstört Angst. Das ist die Grundlage unseres Lebens. Das gibt Hoffnung. Und Jesus selbst wird ja mal Gottes Wort genannt im Johannesevangelium. Jesus selbst ist Gottes Wort der Hoffnung. Und im Kolosserbrief lesen wir, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Wow. Lass Jesus jetzt in dir leben, gib ihm Raum und damit auch der Hoffnung der Herrlichkeit. Gib dem Raum, was Gott durch Jesus zu dir sagt, auch in seinem Wort, und such ganz neu sein Wort. Andererseits hat Jesus gesagt, wir leben nicht vom Brot allein. Also Gott weiß, was wir alles zum Leben brauchen. Aber dass wir es bekommen, hängt eben nicht in erster Linie davon ab, ob wir ängstlich so Vorsorge treffen oder sondern es hängt am Ende von seiner Gnade ab. Ja, wir sollen nicht dumm sein, aber dass unser Sorgen und Vorsorgen überhaupt relevant ist und eine Auswirkung hat, hängt davon ab, dass Gott auch Gnade schenkt und unsere Welt entsprechend sich entwickelt und Dinge immer noch in ihrer Grundordnung erhalten bleiben und so weiter. Und Gott ist nicht nur der Schöpfer, sondern auch der Erhalter dieser Welt, und deswegen sind wir in allererster Linie von ihm abhängig. Und lasst uns deswegen beten, dass Gott unser Land und unsere Welt in dieser Krise bewahrt. Und besonders auch im Hinblick auf die weltweite Wirtschaft, denn hier kann noch keiner die Folgen abschätzen, was das alles bedeutet für Unternehmen, für Arbeitsplätze und so weiter. Lasst uns Gott einladen, dass er uns alles Nötige gibt, was wir jetzt brauchen, und ihn ganz neu darin suchen. Mein dritter Gedanke heißt: Gott benutzt die Wüste, um uns klug zu machen. Bei der zweiten Versuchung fordert Satan Jesus zu einer Art geistlichen Selbstsicherheit heraus. Er sagt ihm: Spring doch mal vom Dach des Tempels, wenn du Gottes Sohn bist. Ja, die Engel, die werden ja dein Bungee-Seil sein. Die werden sich auf Händen tragen, damit du dich nicht mehr an einem Stein stößt. Er zitiert da die Psalmen. Aber Jesus antwortet wieder mit dem Wort Gottes. Und er sagt ihm: Nein, es steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Ja, wir dürfen mit übernatürlichem Schutz, wir dürfen mit übernatürlicher Bewahrung rechnen, daran glaube ich. Und das gilt auch in diesen Krisenzeiten. Aber es gibt keinen Grund, leichtsinnig zu sein oder zu glauben, wir als Christen sind von dem Virus oder seinen Folgen nicht betroffen. Übrigens, einer der ersten Erkrankten war ein Pastor einer unserer Ekklesiakirchen. Ja, auch als Christen können wir krank werden. Auch als Christen können wir an Krankheiten sterben. Das bleibt ein Teil unseres Menschseins, solange wir hier in dieser Welt leben. In Markus 16, Vers 17 heißt es, die Zeichen werden folgen denen, die glauben. Und dann wird unter anderem, werden diese Zeichen aufgezählt, da wird von Heilung, von Krankheiten besprochen, aber auch von Bewahrung, zum Beispiel, wenn jemand etwas Giftiges trinkt, aus Versehen, unwissend, ja. Aber es wird eben vom Glauben geredet hier und von denen, die glauben. Aber Glauben bedeutet gerade nicht, dass wir über Gott verfügen können. Es bedeutet, dass wir von ihm abhängig sind, dass wir uns ihm unterordnen. Also wir können nicht durch unseren Glauben Gott in den Griff bekommen. Wir können uns durch unseren Glauben nur an ihn dranhängen. Und Zeichen lassen sich eigentlich ganz gut mit Schildern auf einer Autobahn vergleichen. Ihre Besonderheit ist gerade nicht, dass sie alle 2 Meter auftauchen, sondern dass sie immer mal wieder auftauchen, wie ein Versprechen. Und in dieser Situation befinden wir uns als Christen. Wir gehen auf eine Welt zu, in der es keine Krankheit und kein Leid mehr geben wird. Aber wir sind noch nicht da. Und deswegen bekommen wir nur zeichenhaft Anteil an dieser neuen Welt, auf die wir zugehen. Es ist leider noch nicht unser Alltag, es ist leider noch nicht sozusagen der Status quo, dass es immer so ist. In Römer 8, 22 bis 23 lesen wir, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Also einerseits haben wir schon den Heiligen Geist sozusagen als einen Anfang, als einen ersten Teil unseres Erbes ausgezahlt bekommen, und durch den Heiligen Geist geschehen auch schon zeichenhaft Heilungen, es geschieht Bewahrung. Wir spielen tatsächlich nicht immer nach allen Maßstäben und Regeln dieser Welt als Kinder Gottes. Nein, Gott setzt sich für uns ein. Und zwar anders als für alle anderen Menschen. Das ist tatsächlich so. Aber wir bleiben auch immer noch von Vergänglichkeit, von Tod und von Krankheit betroffen. Wir stöhnen noch mit unter der Vergänglichkeit dieser Welt, so wie die ganze Schöpfung. Und deswegen darf uns die Wüste auch immer wieder klug machen und darf uns auch jetzt in Zeiten von dieser Krise wirklich ermutigen, auch klug zu handeln, uns nicht unnötig in Gefahr zu begeben, aber auch andere nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Denn was wir im Moment sehen, ist, dass sozusagen eine goldene Regel alleine nicht reicht, um die Menschheit zu einer guten Menschheit zu machen. Ja? Tu einfach, was du von dem anderen erwartest, und dann wird es schon passen. Ja? Jeder soll das tun, was er von dem anderen auch erwarten würde. Jesus hat das ja selber auch mal gesagt in Matthäus 7, Vers 12. Aber das funktioniert eben nur, wenn wir eigentlich durch Gott wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung. Denn sonst setzt diese goldene Regel aus, sobald wir in eine Krisenzeit kommen. Und dann kaufen wir viel mehr, als wir bräuchten, und andere haben nichts. Oder manche, die gehen einfach sehr, sehr unvorsichtig, um auch mit Ansteckung und Dinge weiterzugeben, weil sie sagen, na, ich bin jung und ich habe Power, was kümmert's mich? Oder wiederum andere haben tatsächlich so eine Art von geistlichem Leichtsinn, hey, Christus in mir ist stärker als jeder Virus, so what? Aber das ist nicht, was Glaube bedeutet. Glaube bedeutet, auch Verantwortung zu übernehmen für sich selber, aber auch mit für diese Welt. Ein letzter Gedanke. Gott benutzt die Wüste, um mehr Anbetung zu gewinnen. Beim letzten Angriff geht der Teufel aufs Ganze und er zeigt eigentlich, worum es ihm immer geht, wenn er hier um diese Welt kämpft. Es geht immer um eine Frage. Beten wir den Teufel an oder tun wir das, wofür wir geschaffen sind und beten Gott, unseren Schöpfer, an? Der Satan sagt zu Jesus, ich gebe dir, was du willst. Und er zeigt ihm alle Reiche, die es damals auf der Weltgeschichte gegeben hat. Wenn man sich da geschichtlich mal reindenkt, dann wird man da auf grandiose Reiche stoßen, die es gegeben hat, von denen ja die Israelis dort damals im Nahen Osten gar nichts wussten. Da gab es Reiche in China, da gab es Reiche in Südamerika und so weiter und so fort. Und der Satan sagt ihm, das alles werde ich dir geben, wenn du mich anbetest. Und wisst ihr, hier hört für Jesus jede Diskussion auf. Im Grunde bietet ihm der Satan nur an, was er sowieso irgendwann mal bekommen wird. Das Neue Testament macht sehr klar, dass am Ende alles unter der Herrschaft von Jesus zusammengefasst werden wird. Er ist dieser König, der von Anfang an dazu bestimmt ist, über diese Welt zu herrschen. Und er wird auch als dieser König irgendwann mal zurück auf diese Welt kommen. Aber jetzt in diesem Moment war für Jesus nicht die Zeit, in dieser Art König zu sein. Jetzt in diesem Moment war für ihn die Zeit, ein König als Diener zu sein, der sein Leben hingeben würde als Lösegeld, damit ganz viele Menschen freigekauft werden würden. Das war, wozu Jesus jetzt lebte. Und ich finde es so spannend, sobald es hier um Anbetung geht, da hört für Jesus jede Diskussion auf. Er sagt, weg mit dir, Satan. In der Schrift heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ihr Lieben, durch unsere Art zu denken, zu reden und zu handeln, zeigen wir auch jetzt im Moment, wen wir anbeten. Und wenn wir uns der Panik unserer Gesellschaft anschließen und auch in mir kommen solche Gedanken hoch, dann beten wir aber am Ende des Tages den Teufel an. Aber wenn wir auch jetzt im Glauben auf Jesus schauen, dann beten wir den Vater im Himmel an. Und Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Das wäre der Geist des Satans. Das ist, was der Satan über diese Welt und über jeden einzelnen Menschen bringen möchte. Fürchte dich, hab Panik, tu alles Mögliche, um dein Leben noch besser zu machen, abzusichern und dies und das. Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Den Geist der Zuversicht, des Vertrauens und der Hoffnung und der Dankbarkeit. Heute Morgen bin ich aufgewacht und mein erster Impuls war es, Gott zu loben und ihm zu sagen, ich bin so froh darüber. Und ich habe Gott in meinen Gebeten direkt über alles gestellt. Ich habe ihm gedankt, dass er der Herr ist über diesen Virus, der Herr ist über sämtliche Entwicklungen in dieser Welt. Habe ihm gedankt, dass er die Kontrolle hat. Denn Jesus ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er hat etwas Gutes in uns angefangen und er bringt es auch zu Ende. Und ich glaube, das ist im Moment etwas sehr Wichtiges. Wenn unsere Welt durcheinander gerät, dann müssen auch wir jetzt manchmal, wie Jesus, ganz heftig gegen den Einfluss des Teufels vorgehen. Wenn Angst und schräge Gedanken uns gefangen nehmen wollen, da sollten wir energisch werden. Weg von mir, Satan! Ich öffne mich nicht deinen Lügen, der Panik und der Unruhe. Nein, ich werde Gott allein anbeten, indem ich mich Jesus und seinem Heiligen Geist anvertraue. Gott will die Wüste benutzen, um uns stärker zu machen. Gott will die Wüste benutzen, um uns zu zeigen, was wirklich wichtig ist. Gott benutzt die Wüste aber auch, um uns klug zu machen. Und Gott benutzt die Wüste, um mehr Anbetung zu gewinnen. Gott schreit in dem, was wir momentan erleben, nach dieser Welt, nach den Menschen. Und er möchte Menschen zur Umkehr bewegen. Lass uns dafür beten, dass das geschieht. Und lass uns dafür beten, dass unsere Gemeinden aus dieser Situation gestärkt hervorgehen, mit neuer Leidenschaft, mit neuer Entschlossenheit, mit neuem Glauben, aber auch mit neuen Prioritäten. Und lass uns diese Zeit selbst nutzen, um uns auf Gott ganz neu auszurichten. Auch wenn du vielleicht mehr Zeit hast als sonst, auch wenn du vielleicht zu Hause sitzt und nicht weißt, was du tun sollst, hey, fang an, in Gottes Wort zu graben. Fang an, vielleicht Biografien von großen Männern und Frauen Gottes zu lesen. Fang an, dich mit den Gedanken Gottes zu füllen. Wenn du nur in die Nacht, da kann dein Herz ganz leicht mit Panik erfüllt werden. Wenn du nur durch die sozialen Medien zappst, dann kannst du vielleicht Angst bekommen. Wenn du durch den Supermarkt gehst, da fragst du dich, sag mal, was ist hier eigentlich passiert? Wenn du mit deinen Nachbarn und Arbeitskollegen zusammenkommst, da wirst du vielleicht von ihrem Denken ganz stark beeinflusst. Umso wichtiger ist es, dass du das Denken Gottes in dir aufnimmst und dass es in dir zu einer Kraft wird und dass du so dem Geist der Kraft der Liebe und Besonnenheit in dir Raum gibst. Mach ganz viel Lobpreis, bete Gott an. Macht als Familie Gottesdienste, saugt das Wort Gottes in euch auf. Ermutigt euch, lasst uns gegenseitig ermutigen in der Gemeinde durch WhatsApps, aber auch vielleicht durch Telefonanrufe und so weiter. Lasst uns aufeinander achten und du, komm auch deiner Verantwortung nach, wenn du merkst, dass es dir nicht gut geht. Lass dir auch Hilfe holen, lass Menschen für dich beten, auch von zu Hause aus oder such dir Unterstützung, wo auch immer du das brauchen könntest in der Gemeinde. Wir sind jetzt vielleicht örtlich heute nicht zusammen, aber wir sind im Geist Gottes verbunden. Und das ist genial. Ich möchte beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du der Herr dieser Welt bist. Jeder muss das anerkennen. Du bist der König dieses Universums, der König dieser Welt. Herr, wir befehlen dir diese Situation an. Wir beten, dass du uns persönlich im Glauben dadurch stärkst, dass du auch die Gemeinden ganz neu stärkst und ganz neu zum Leben erwächst, Herr. Dass dieser schlafende Riese, der dein Volk ist, der deine Gemeinde ist, Herr Jesus, ganz neu zu Kräften kommt und diese Welt anfängt zu erobern für dich, für deinen Namen. Dass er anfängt, Hoffnung zu verbreiten, Herr Jesus, und diese lebendige Hoffnung zu sein, zu der du ihn gemacht hast, Herr Jesus. Wir beten auch, dass du gnädig bist, Herr, dass dieser Virus, dass wirklich die Ausbreitung zurückgedrängt werden kann. Wir beten, Herr, dass du Menschen bewahrst, dass sie nicht sterben an diesem Virus. Unsere Freunde, Familie, unsere Geschwister, aber auch die Menschen, Herr Jesus, die dich noch gar nicht kennen. Herr, wir beten, dass viele von diesen Menschen anfangen, nach dir zu fragen in diesem Moment, Herr. Und wir beten, Herr, dass du aber auch Gnade schenkst für unsere Wirtschaft, für die weltweite Wirtschaft, für Unternehmen, für Firmen, die vielleicht von der Pleite betroffen sind oder bedroht sind zumindest, Herr Jesus. Wir beten, dass du Gnade schenkst. Wir beten um Weisheit für die Regierung, um Weisheit für alle Menschen, die auch in deinem Reich, Herr Jesus, zu leiten und zu entscheiden haben. Sei du bei uns. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Wie es bei uns mit unseren Gottesdiensten weitergeht, werden wir euch im Laufe der Woche mitteilen. Aber vielleicht hast du ja auf dem Herzen, sogar trotz eines heute ausgefallenen Gottesdienstes, etwas auf unser Gemeindekonto zu überweisen, trotzdem auch dich weiterhin an den Ausgaben zu beteiligen. Hey, die Infos dazu findest du auf unserer Homepage. Auch das kann Anbetung und Investition in die Zukunft sein, mitten in aufregenden Corona-Zeiten. Ich bin so dankbar für unsere Gemeinde, für euch alle. Und ich ermutige euch wirklich, miteinander in Kontakt zu bleiben, per Telefon, per WhatsApp und so weiter. Und sollte jemand Hilfe benötigen, dann wende dich sehr, sehr gerne an mich über meine Telefonnummer, über meine E-Mail-Adresse. Und ich werde versuchen, dann alles Nötige zu koordinieren. Ich will euch segnen mit 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Segen euch.